Ihr habt gemerkt, die Gemeindeleitung fehlt heute, das ist ja eine Retrette und so. Bei mir ist es so, wenn ich in der Gemeinde bin und die Verantwortlichen fehlen, dann fühle ich mich unglaublich alleine und schwach. Dann merkt man einfach, dass Gott hat sie berufen, die Gemeinde zu stützen, Säulen zu sein. Aber ihr seid ja da und das ist gut so. Ich habe in meinem Handy ein Helligkeitsmesser, eine App, habe ich extra für heute runtergeladen, brauche ich eigentlich nicht. Aber wenn ich das so einschalte, dann kann man hier messen, wie hell es ist. Zum Beispiel in diesem Raum braucht man zum Beispiel, wenn man einen Hasenstall hat, ob der Hasenstall genug hell ist, um den Vorschriften vom Bundesamt für Landwirtschaft Genüge zu leisten. Oder der Arbeitsplatz hell genug ist, damit er der SUVA-Vorschrift entspricht. Ganz praktisch. Wenn ich jetzt ein Messgerät hätte, um diesen Text hier anzuleuchten, der vor uns liegt, dann würde das Messgerät platzen. Das ist so etwas Helles, so etwas Aufleuchtendes. Dieser Text ist so auch einmalig, dass einige den Eindruck haben, hier hat Paulus irgendwo ein Lied, das damals gesungen wurde, eine Hymne eingebaut. Aber ich glaube, es sind seine Worte. Aber er hat einfach durch die Leitung von Gottes Geist diese Worte geschrieben. Und ich wünsche mir, wir können sie heute einfach so richtig zum Leuchten bringen, weil sie sind schon sehr, sehr speziell in ihrer Kraftaussage, in ihrer Stärke. Paulus war ja unter anderem auch in Ephesus länger. In Ephesus hat dort die Gemeinde gegründet und das hat Ausstrahlung gehabt. Also da sind dann im Umland auch Menschen zum Glauben gekommen. Und so hat dann Epaphras in Kolossee, war mitbeteiligt, maßgeblich dort eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde aufzubauen, kamen Menschen zum Glauben und Paulus fühlte sich mit ihnen auch verbunden, stark verbunden und so schreibt er eben diesen Brief an diese Gemeinde, die an Jesus gläubig geworden waren, Menschen, diesen Brief für uns eben der Kolosserbrief. Wir haben schon einiges gesehen in den letzten Gottesdiensten, sagt, ihr seid zum Glauben gekommen und jetzt wartet der Himmel auf euch. Kapitel 1, Vers 5. Jetzt habt ihr ganz etwas Neues. Ihr habt eine unglaubliche Hoffnung jetzt. Also, und dann sagt er, und jetzt habt ihr ein verändertes Leben. Ihr seid aus dem Machtbereich der Finsternis verpflanzt worden in den Machtbereich des Lichts, in den Einflussbereich von Jesus. Und nachdem er das gesagt hat, kommen jetzt diese Worte hier. Wer ist dieser Jesus, den ich euch verkündet habe? Und er ruft es ihnen noch einmal in Erinnerung. Er sagt, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Also das meint, er ist Gott gleich. In Jesus sehen wir diesen einzigartig lebendigen Gott. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas schuf. Er ist der Erste oder steht am Anfang der Schöpfung. Und jetzt kommt es noch stärker. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Er machte alles, was wir sehen und was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher, Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war noch da, als alles andere begann. Er war schon da, bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Also, wenn man das so liest, dann spürt man, Paulus will jetzt diesen Menschen sagen, schaut, Jesus ist nicht einfach eine neue Gottheit, die wir jetzt entdeckt haben, so wo man auch eine Statue machen kann, wie von Zeus und von Jupiter, und das war ja den Leuten alles bekannt, und sagt ihnen, Jesus steht nicht auf dieser Stufe. Es ist ganz etwas anderes. Er ist der einzig wahre, lebendige Gott, so eins mit dem Vater, dass man das nicht voneinander lösen kann. In ihm wurde alles geschaffen. Jesus ist nicht Teil dieser Schöpfung. Er ist der Schöpfer. Also wenn ich mir das vorstelle, so diese Sätze hier, er hält alles zusammen, dann überlege ich mir, wenn Sie das Universum sehen, oder? Also, das ist ja für uns nicht fassbar, die Dimension des Universums. Und dann überlege ich mir, wer bin ich dann? Also ich würde wahrscheinlich nicht 100 Kilometer an einem Stück zu laufen. Das schaffe ich nicht mehr. Das ist zu weit. Aber was sind 100 Kilometer? Im Blick auf Universum, im Blick auf diese Dimension, das ist nichts, oder? Absolut nichts. Und da werde ich unglaublich klein. Aber der Text geht ja dann weiter, er spricht mich schon an. Aber so einfach mal zu sehen, Jesus, er war da, bevor alles geschaffen wurde. Er hat es erschaffen und es besteht in ihm, in seiner Kraft. Und Jesus hat nichts Sinnloses geschaffen. Diese Schöpfung, in der wir leben, die hat einen tiefen Sinn. Und diesen Sinn finden wir in Jesus, weil er es geschaffen hat. Dein Leben entstammt durch die Intelligenz, durch die Schöpferkraft von Jesus. Das ist die Aussage dieses Textes. Und dann hat dein Leben einen Sinn. Einen ganz großen Wert, weil er nichts nutzlos schafft. Das ist klar. Also kann man nicht vorstellen, dass Jesus einfach so sinnloses Zeug macht. Nein, dein Leben hat einen ganz tiefen Sinn, ist so etwas Wertvolles. Ja, da steht sogar dann in Vers 19, denn Gott hat in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Das Wort Fülle hatte damals natürlich einen ganz besonderen Klang. Immer noch denken die Kolosser lebten in einem völlig heidnischen Umfeld. Wurden diese Götter verehrt. Habe also ein Beispiel in Rom vom Pantheon, war so ein Göttertempel, wo man einfach die Götter hineingestellt hat in der ganzen Vielzahl. Und so die Fülle, das war dann so, wenn alles, alle Gottheiten oder diese Götter zusammen waren, das war dann so einfach das Maximum, die Fülle. Und jetzt kommt Paulus und sagt, Jesus ist die Fülle. Punkt. Mehr brauchst du nicht. Er ist es. Ui. Schon stark, oder? Wenn man so in diesem Umfeld sieht, und so, alles andere könnt ihr vergessen. Das könnt ihr auf die Müllhalde werfen. Es ist Jesus, Gottes Sohn. Also ihr seht, dieser Text, der hat es schon in sich. Und als ich das so noch einmal einfach so auf mich einwirken ließ, fragte ich mich, wie groß ist Jesus in meinem Alltag? Ich kam ja als Kind zum lebendigen Glauben an Jesus. Es war wirklich echt. Ich kann mich auch noch daran erinnern. Aber ich habe nicht wirklich damals schon verstanden, auf wen ich mich eingelassen habe, beziehungsweise auf wen Jesus sich eingelassen hat, müsste man sagen. So, ja, ich kam zum Glauben. Jesus war für mich, wie ich das gelehrt wurde, der gute Hirte. Der Freund, der mich durchs Leben begleitet, einfach Jesus. Ja. Ja, so ganz natürlich, normal, oder? Und so im Lauf der Jahre, in der Entwicklung, merkte ich plötzlich, Jesus, das ist eine völlig andere Dimension. Das ist so etwas Riesengroßes, so etwas Kraftvolles, so etwas Starkes. Und da wünsche ich mir, dass Jesus in unserem Alltag einfach so diese Größe hat, dieses Gewicht, das es uns im Alltag prägt, begleitet. Und ich frage mich schon, wie groß ist Jesus in meinem Alltag? Also ganz konkret, wie groß ist, ist Jesus so groß, dass du, wenn du am Gemüserüsten bist in der Küche, einfach, da ist Jesus auch da, in seiner Größe, er ist gegenwärtig in meinem Alltag. Nicht einfach so ganz klein, verstaubt irgendwo in der Ecke oder vielleicht am Sonntagmorgen mal ein bisschen präsent, wenn ich daran erinnere, ah ja, ist ja auch noch da, oder? Und dann kommt mein Alltag, sondern ganz konkret, wenn ich mit dem Traktor über den Acker fahre, ich mir das vergegenwärtige, das ist die Schöpfung von Jesus, dass ich ein Leben habe, diese Fähigkeiten, wenn ich Schüler unterrichte, eine Excel-Tabelle ausfülle oder als Rentner im Wartezimmer eines Arztes sitze, egal wo, ist mir bewusst, Jesus ist da in seiner Fülle, in seiner Größe. Ich wünsche mir, dass er meinen Alltag noch stärker, noch tiefer erfüllt. Und wisst ihr, wir leben in einer Zeit und in einer Welt, wo der Feind Gottes Jesus klein machen will. Das ist unsere Umwelt. Ich sage, es gibt eigentlich so, ich kann mal drei Kategorien aufzählen. Die erste Kategorie, der Teufel will Jesus beschmutzen, schmutzig machen. Er macht das, indem er ihm einfach das, was er jetzt gelesen hat, abspricht. Also das heißt mit anderen Worten, dann werden die Evangelien als unglaubwürdig erklärt, oder? Wo Jesus auftritt, mit seinen Wundern, mit seinem Anspruch in Gottes Sohn, ich bin eins mit dem Vater, wo uns die Auferstehung von Jesus berichtet wird, ist wirklich Herr, auch über den Tod. Das haben die Jünger dann später erfunden, dass es alles erdichtet und so. Da beschmutzt man Jesus. Das ist eigentlich unglaublich, oder? Was, wenn ich an all die Bücher denke, die solche Theorien vertreten, da wirft man Schmutz auf Jesus, auf diesen Jesus hier. Das ist die eine Möglichkeit. Dann Jesus unbekannt machen. Einfach bedeutungslos für den Alltag. Ja, schon nur den Namen aussprechen ist wie komisch, wenn man den Namen Jesus ausspricht. Er hat keine Bedeutung im Alltag. Er möchte, dass die Menschen, dass er einfach keine Bedeutung hat. Ist gleichgültig, brauche ich nicht, bedeutungslos. Und dann vielleicht bei uns die Gefahr, so eher ein bisschen verstaubt, so nicht mehr wirklich so glänzend, schön, kraftvoll, sondern ja, man kennt ja alles, weiß alles, schon gehört und so ein bisschen Staub angesetzt und eben, wie ich gesagt habe, ja, ein bisschen geschrumpft, klein geworden. Man hat so sein Leben, ab und zu wird man daran erinnert. Und jetzt kommt dieser Text und sagt, boah, Jesus, der Schöpfer, alle Dinge, der Schöpfer des Universums, alles besteht in ihm. Diese Aussage, die fährt mir irgendwo wie am stärksten ein. Also jeder Atemzug ist ein Geschenk Gottes. Jeder Pulsschlag ist neu ein Geschenk Gottes, dass diese Welt, die Kräfte dieser Welt, dieses Universum im Gleichgewicht halten, dieser Planet Erde eingebettet ist, dieses Kraftsystem. Jesus hält das zusammen. Er ist es. Gehört ihm da nicht wirklich alle Ehre? So, jetzt mache ich wie einen Schritt zurück und frage Paulus, meinst du das wirklich so, wie du das jetzt hier geschrieben hast? Bist du von dem überzeugt? Also wir würden sagen, ja, ist das wirklich wahr, was hier in diesem Text steht? Können wir das so eins zu eins nehmen, dass Jesus diese Stellung hat, diese Macht hat? Also das habe ich mich gefragt und jetzt versetzen wir uns etwas in Paulus oder betrachten einmal sein Leben, der das geschrieben hat. Paulus war ja, als er diese Worte schrieb, im Gefängnis. Das ist jetzt nicht gerade den Ort, den man wählen würde. Er war nicht freiwillig dort, er war auch nicht als Schuldiger dort, unschuldig im Gefängnis, wartete auf das Verhör und dann auf den Richterspruch des Kaisers, wie das jetzt ist mit diesem neuen Glauben. Und Paulus, der diese Worte schreibt, der wurde wahrscheinlich ab und zu auch etwas verspöttelt von vielleicht den Wachsoldaten, den Römischen. Er sagt, Paulus, du glaubst an Jesus, oder? Also Paulus hat dir das klar bekannt. Du glaubst an Jesus. Aber schau mal, wo ist dein Jesus? Du hockst da im Gefängnis, oder? Was macht er eigentlich für dich? Ich bin römischer Soldat, vielleicht sogar Offizier. Ich bete zum Jupiter und zum Zeus und so. Schau mal, was die in meinem, die haben mich doch weitergebracht, oder? Also das müssen wir uns einfach mal vorstellen, das war nicht so einfach. Und Paulus erinnert sich, ja, okay, ja, jetzt habe ich, ich schreibe solche Worte, oder? Über Jesus. Und war da nicht eine Situation, da war ich auch im Gefängnis mit Silas in Philippi, oder? Und da kam so ein Erdbeben und ich wurde befreit. Könnte das hier nicht auch geschehen? Ist schon eine Frage. Und jetzt gehen wir einmal ein bisschen doch etwas ins Leben von Paulus hinein. Paulus war ein überzeugter, gottesfürchtiger Jude. So ist er aufgewachsen als Pharisäer und er meint es wirklich ernst. Er hat das Alte Testament ernst genommen, er hat die Vorschriften eingehalten, hat das alles befolgt. Er beschreibt das in Philipperbrief, in Kapitel 3, schreibt er das einmal so, seine Biografie, wie er da wirklich einfach überzeugt war durch die Werke, durch das Einhalten der alttestamentlichen Gebote, bekomme ich in den Himmel. Und er war auch ein Mensch. Also wenn man etwas leistet, ist man schon auch einfach ganz natürlich etwas stolz, oder? Auf das, was man geleistet hat. Das ist so menschlich. Und so war auch Paulus etwas stolz natürlich. Gesagt, ich habe das sehr genau genommen und wirklich aufrichtig. Das glaube ich, er schreibt das so, das glaube ich ihm. Und deshalb war er auch überzeugt, wenn ich Christen verfolge, sogar einwillige, dass sie getötet werden, dann diene ich Gott damit. Dann halte ich mein Volk von einer Irrlehre rein. Das war sein Leben. Das war seine Überzeugung. Also der Name Jesus löste bei ihm Erbrechen aus. Konnte nicht ausstehen. Diese Lehre hat sie verfolgt. Und was ist geschehen, dass dieser Mann jetzt diese Worte schreibt über Jesus? Das war nicht etwas Natürliches. Jesus ist ihm begegnet. Als der Auferstandene dort, als er unterwegs war nach Damaskus, begegnet ihm Jesus. Der Auferstandene, und das hat sein Leben wirklich 180 Grad gedreht. Spannend, er wurde ja blind, so wie das Zeichen, du warst blind in deinem System und du hast nicht entdeckt, dass Gott einen neuen Heilsweg eingeschlagen hat, dass er seinen Sohn Jesus gesandt hat, der uns wirklich erretten kann. Nicht unsere Werke, sondern es ist Jesus. Und dann wurde er sehend und dann entdeckte er, was da mit Jesus geschehen ist. Diese neue Heilszeit, das Neue. Wir haben ja im Epheserbrief gesehen, Paulus schreibt dann, es war den früheren Geschlechtern auch mir nicht bekannt. Ich habe es nicht gesehen. Und dann kam Jesus und jetzt sehe ich es. Und jetzt schreibt er über diesen Heilsweg Gottes. Er schreibt über Jesus. Er verkündigt Jesus. Und schaut einmal, ich denke, das war wirklich eine gute Idee von Gott, dass er Paulus dazu benutzt hat. Wenn da irgendjemand gekommen wäre, so nicht wirklich so im Alten Testament verankert und ein bisschen so irgendwo nur lau, wäre nicht so glaubwürdig gewesen. Aber jetzt kommt dieser Mann und sagt, ich war wirklich auch blind und bin sehend geworden. Sein Zeugnis über Jesus ist jetzt wirklich total glaubwürdig. Ich habe das erlebt mit Jesus. Das ist wirklich wahr. Und so beeindruckt es mich, dass Paulus, gerade Paulus hier gebraucht wurde, um uns einfach Jesus vor Augen zu machen. Hier auch jetzt in diesen Texten, diesen schönen Worten. Ah, Jesus ist so etwas Großes. Und jetzt hat er diese Worte geschrieben und jetzt kommt, aber Jesus ist nicht nur der Schöpfer von Himmel und Erde, sondern er ist auch der Schöpfer seiner Gemeinde. Ist spannend, oder? Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste sei. Starke Worte. Er macht wie einen Riesensprung oder denken, boah, jetzt hast du von der Schöpfung gesprochen, von der sichtbaren und unsichtbaren Welt und das besteht in Jesus, wurde durch ihn geschaffen und jetzt wie ein Riesensprung zur Gemeinde, oder? Und sagt, da ist Jesus auch der Anfang. Die Gemeinde ist sein Werk. Das hat er genauso geschaffen wie das Universum, wie der Planet Erde, wie dein Leben. Und das ist typisch, oder? Er kann es nicht lassen, über die Gemeinde zu reden. Und Jesus, das Haupt der Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht einfach so ein Haufen von Menschen, die ein bisschen religiös sind, sondern echte Gemeinde ist, wo Jesus das Haupt ist. Auch wenn sie klein ist, wenn sie schwach ist. Und das ist ja gerade das Spannende. Wir kommen vom ganz Großen, vom ganz Gewaltigen, oder? Kommen wir zur Gemeinde Jesu. Und die Gemeinde Jesu, das hat Jesus schon vorausgesagt, ist in dieser Welt unterdrückt, manchmal auch verfolgt, kämpft mit Schwierigkeiten, ist nicht einfach so kraftprotzend, ist eher ja, etwas auch Schwächliches. Aber er ist das Haupt und die Gemeinde ist sein Leib. Stellt euch einmal vor, wenn du eine Neugeburt durch Jesus erlebt hast, echt zur Gemeinde gehörst, dann gehörst du zu Jesus. Das ist verbunden, Haupt und Körper, oder? Das gehört zusammen, das kann man nicht voneinander trennen. Das geht einfach nicht. Und so stark identifiziert sich dieser gewaltige Herr mit seiner Gemeinde, mit der örtlichen Gemeinde und auch mit den einzelnen Gliedern. Und jetzt geht Paulus noch einen Schritt tiefer. Jetzt hat er so wundervoll über Jesus gesprochen, über seine Schöpfermacht. Und jetzt spricht er über das Kreuz und er schämt sich dabei nicht. Er spricht über das Kreuz, denn durch ihn hat er alles mit sich versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen, um euch heilig und makellos vor ihm zu stellen. Wir stellen diesen Text schon einen Riesensprung fest, oder? Jesus hoch erhaben und dann hier sein Tod in menschlicher Gestalt. Jesus wurde ganz Mensch, um am Kreuz für uns zu sterben. Ich glaube, das müssen wir irgendwie ein bisschen setzen lassen, oder? Dieser Kontrast, dieses riesige Wunder, dass er sich nicht zu schade war, dass er sich so tief erniedrigt hat. Hier in diesem Text kommt das einfach so wunderschön zur Geltung. Und was da geschehen ist, durch sein Tod am Kreuz, versöhnt, heilig gemacht, also rein gemacht. Tadellos, unsträflich kommt hier vor. Also, ja, Jesus hat uns wirklich, wie Paulus sagt, einfach, er fügt es ein, oder? Seid Feinde von Gott entfernt, böse Gedanken, Taten, die uns von Gott trennen. Er bringt es einfach noch so kurz, schiebt er das ein und sagt, denkt daran, wo ihr gestanden seid, bevor ihr zum Glauben an Jesus kommt. Und er hat uns da herausgehoben und in diesen neuen Stand gestellt, in die Verbindung mit dem lebendigen Gott, in Verbindung mit Jesus. Und jetzt haben wir ja gesehen, wer er ist, oder? Machtvoll, wunderbar, schön. Und wir dürfen in einer lebendigen Beziehung zu ihm leben, auch in unserem Alltag. Und spannend ist auch in diesem Text, er hat es getan. Da steht, was Jesus getan hat, oder? Nicht wir, sondern er hat es getan. Er ist der Gebende, dürfen wir nie vergessen. Und deshalb, Paulus musste in seinem Leben lernen, bevor ich Christ wurde, bevor ich zum Glauben an Jesus kam, war schon stolz auf meine Werke, oder? Und wir haben im Epheserbrief, möchte ich das noch einmal abrufen, gesehen, wo er sagt, nein, es ist Jesus, der vergibt, Jesus, der uns den Himmel öffnet und sagt, damit sich niemand rühme. Also, da verschwindet der ganze Stolz, oder? Nein, nicht wir sind es. Da werden wir einfach ganz demütig und unbeschreiblich dankbar, dass Jesus uns das einfach schenkt. Ist das möglich? Ist das möglich, dass du mir von Gott getrennt, Feind, böse Gedanken und Taten, dass du mir dieses Geschenk machst? Ja, er will es und er tut es. Und dann schließt dieser Text ab mit dem Aufruf, weil das so etwas Großes ist, weil Jesus so unübertrefflich ist. In ihm ist die Fülle, vergesst all die Götzen und all das. Und jetzt bleibt bei ihm, haltet an ihm fest. Er sagt, wenn ihr bleibt im Glauben und gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist an den Geschöpfen unter den Himmel. Also kommen einige Begriffe vor. In ihm bleiben, also wir sind in ihm und jetzt müssen wir dieses in ihm nicht noch einmal erarbeiten, sondern wir sind in ihm, wir sollen nur dort bleiben. Oder wir stehen auf Grund und dürfen jetzt einfach gegründet bleiben. Wir müssen den Baugrund nicht selber pfählen und den Sumpf trockenlegen und so, sondern das ist festes Fundament. Wir sollen nur auf diesem Fundament bleiben. Und dann bin ich bei einem Begriff hängen geblieben. Und zwar nicht weichen. Von diesen drei Begriffen oder vier Begriffen ist es der letzte. Ich bin deshalb hängen geblieben, weil das steht, hat Paulus, oder eben im ganzen Neuen Testament steht dieses Wort nur an dieser Stelle, nur einmalig. Sonst gibt es Gründen und so, diese Begriffe findet man an verschiedenen Stellen, kann man schauen, wie wird es dort gebraucht und so, aber da steht es nur einmal. Aber sonst im Griechischen wird das aufgebraucht, damals im Alltagsgriechischen, und dann bin ich dem nachgegangen und gedacht, aha, das meint wirklich etwas nicht auf die Seite rücken, nicht, man darf das jetzt nicht verschieben. Das muss dort bleiben. So ein technischer Begriff. Und dann wurde ich erinnert an den Müllibach und das Müllrad oder Wasserrad, das Müllrad oder den Müllstein einmal angetrieben hat in Willisau. Ist ja so, wir sind da in der Gemeindegründung und wir versammeln uns in der Stadtmühle, ein historisches Gebäude in der Stadtmauer. Da war wirklich einmal eine Mühle und da kommen wir zusammen. Wenn wir das Gebäude betreten, dann hören wir ein Rauschen und zwar wurde der Müllibach abgezweigt von der Wigger ungefähr 1 Kilometer vor Willisau. Und er fließt dann da wunderschön idyllisch ins Städtchen und fließt dann von hinten in diese Stadtmühle hinein. Und wenn wir dann unsere Räume betreten, das heißt das Foyer mit der Cafeteria, dann begegnet uns zuerst einmal ein riesiges Getriebe, Zahnräder. Und hinter diesen Zahnrädern ist dann das große Wasserrad, das einmal den Mühlstein angetrieben hat. Und der Müllibach, der fließt nicht mehr über das Rad. Das funktioniert nicht mehr, sondern er fließt nebendurch oder unten durch, berührt das Rad nicht mehr. Aber eigentlich sollte jetzt der Kanal, der Müllibach, auf dieses Rad fließen, und zwar die ganze Kraft des Wassers, oder? Und dann wurde mir das plötzlich zu einem Bild, dieser Kanal, der jetzt da einfach daneben ist und das Wasser nur leer runterfällt, das nützt ja nichts, oder? Der wurde verrückt und denkt, der Idealzustand ist, wenn dieser Kanal einfach in voller Breite das Wasser auf das Rad lenkt. Und so wird dann die Kraft erzeugt. Und diesen Kanal darf man jetzt nicht wegrücken. Also wenn da die Angestellten früher Griechisch gesprochen hätten, die diese Mühle bedient haben und dann am Mahlen waren, hätten sie ein Schild angebracht, diesen Kanal bitte nicht, und dann hätten sie diesen griechischen Begriff geschrieben, oder? Nicht begrücken. Darf nicht verschoben werden. Und das wurde mir irgendwie zu einem Bild, ich werde es in einem anderen Zusammenhang auch noch einmal gebrauchen, aber so ein Bild, wenn man diesen Kanal verschiebt, nehmen wir einmal an, er ist 50 cm breit, das ist wirklich ein Riesenrad, 50 cm breit, und wir verschieben ihn um 10 cm, oder? Dann fließt ein Teil des Wassers daneben und ein Teil, immer noch ein größerer Teil, fließt auf das Rad. Aber jeder, der ein bisschen Technik versteht, weiß, es ist nicht mehr die gleiche Kraft. Es ist etwas reduziert. Wenn wir diesen Kanal auf die Hälfte des Rades verschieben, haben wir noch halbe Kraft. Und wenn dann plötzlich irgendwo nur noch ein Rinnsal auf das Rad fließt, wahrscheinlich ist dann Ende, oder hat es nicht mehr die Energie, dieses Rad zu drehen. Und das wurde mir zu einem Bild im Blick auf bei Jesus bleiben, bei ihm diese Kraft, diese Größe, diese Macht wirklich bei ihm verbleiben, mit ihm diese Verbindung pflegen, damit das entfaltet mein Glaubensleben. Und davon nicht wegrücken. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie kann in meinem Alltag Jesus groß werden? Wir leben in einem Umfeld, oder, wo Jesus ständig klein gemacht wird oder bedeutungslos. Aber wie kann er uns groß werden? Ich denke, einmal, dass ich die Orte besuche, wo Jesus groß gemacht wird. Das sollte mal in erster Linie die Gemeinde sein. Also ich wünsche mir schon eine Gemeinde, wo einfach immer wieder Jesus uns vor Augen gemalt wird, wo Jesus groß gemacht wird, dieser lebendige, wunderbare Schöpfer, dieser Erretter. Einfach, dass ich immer wieder neu, und ich glaube, das wirkt. Jesus groß machen, das ist auch eine Anziehungskraft, wenn er groß gemacht wird. Orte aufsuchen. Vielleicht Bücher lesen, andere Dinge. Wir haben viele Möglichkeiten, aber bewusst. Und so, ich komme noch einmal auf die Gemeinde zurück. Man kann in der Gemeinde über viele Dinge sprechen, auch was wir alles tun sollten. Ist alles auch richtig, aber im Zentrum sollte wirklich Jesus stehen. Und wenn uns Jesus einfach vor Augen gemalt wird, dann entsteht eine Liebe zu Jesus, dann wirkt das auch reinigend auf unser Leben, wirkt reinigend in der Gemeinde. Und so möchten wir auch als Gemeinde nicht abrücken von Jesus, von dem, was er getan hat. Ich glaube, die Botschaft vom Kreuz, wenn sie in Vollmacht verkündigt wird, gelesen wird, wird nie langweilig. Sie spricht uns immer wieder neu an. Damit meine ich nicht, dass wir einfach monoton das immer wiederholen sollen. Das meine ich nicht, sondern in der ganzen Fülle. Aber wir sind hier heute auf diesen Text gekommen, weil wir systematisch durch diesen Brief gehen. Und seit Jahren begleitet er mich immer wieder, wenn ich so diese Welt sehe, mir überlege, wie groß das Universum ist und sage, wow, wie groß ist Jesus. In ihm erschaffen. Er hält es zusammen. Er hält dein Leben. Und das für eine ganze Ewigkeit. Wir stimmen in ein Lied ein. Ich werde noch beten, einfach das so abrunden und dann stimmen wir ein Lied ein. Eigentlich ein ganz schöner Text. Wer formte Raum und Zeit? Wer schuf das Sternenkleid? Wer nimmt die Welt sein Eigentum? Wer schrieb die Sinfonie, perfekte Harmonie? Ein Gott, der wahre Liebe ist. Und wir haben gesehen, dieser lebendige Gott ist uns in Jesus begegnet. Und Jesus ist so eins mit dem Vater, dass wir sagen können, auch Jesus hat diese Welt erschaffen. Du großer Gott, du bleibst bestehen. Du regierst für alle Zeit. Die Schöpfung singt und betet an den König, der immer bleibt. Ein Gott, der gerne vergibt. Du hast mich zuerst geliebt. Jesus, wir beten dich an in deiner Schönheit, in deiner Macht. Du weißt um diese, ja, schon schwachen Worte. Aber du wirkst durch deinen Geist, dass du uns einfach immer wieder neu groß wirst. In unserem Alltag, dass er erfüllt ist von deiner Gegenwart, von deinem Wirken, von deinem Beistehen in unserem Leben, wie es Paulus erlebt hat, selbst im Gefängnis. Du warst da, du hast ihn so erfüllt. Danke vielmals, dass du auch uns erfüllen kannst. Und ich danke dir einfach für diesen wunderschönen Text. Auch für deine tiefe, tiefe Erniedrigung. Als Verbrecher, wie ein Verbrecher am Kreuz zu sterben. Danke, Herr Jesus. Bewahre diese Gedanken immer wieder neu, entfache sie immer wieder neu in unserem Alltag. Halte uns bei dir, Herr. Amen.